Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Katja Karif. Schein oder Nichtschein, das war um die Jahrtausendwende eine der Fragen in der katholischen Kirche. Als von Rom die Weisung ausging, die Ausstellung der Beratungsscheine abzuschaffen, die Frauen zum Abbruch ihrer Schwangerschaft benötigten. Bischof Anton Schlempenbach aus der Diözese Speyer gründete im Zuge der Abschaffung des Beratungsscheins die Stiftung für Mutter und Kind der Diözese Speyer. Wir möchten Ihnen heute diese Stiftung und ihre Arbeitsfelder vorstellen und begrüßen dazu ganz herzlich Frau Gisela Büttner. Sie ist Vorsitzende des Beirates der Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind sowie Frau Christine Lampert. Sie ist Referentin für die Schwangerschaftsberatung der Diözese Speyer. Grüß Gott, Frau Büttner. Und grüß Gott, Frau Lampert.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Frau Büttner, ja. Sie sind Vorsitzende des Beirates der Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind, die im Zuge der Debatte um den Beratungsschein bzw. dessen Abschaffung gegründet wurde. Können Sie uns erklären, warum die Stiftung für Mutter und Kind ins Leben gerufen wurde? Was ging dem voraus?
Dem ging voraus der Ausstieg aus der staatlichen Schwangerenberatung, die ja von Papst Johannes Paul II. In seinen diversen Briefen regelrecht angefordert wurde. Die Beratungsbescheinigung bestätigt, dass eine Beratung stattgefunden hat, ist aber zugleich ein notwendiger Bestandteil für straffreie Abtreibung in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft. Und dies hat Johannes Paul II. Gesagt, dies verdunkele den Auftrag der Kirche, Leben zu schützen. Unser Bischof Dr. Anton Schlempenbach hat von Anfang an war er ein Mann, der aufrief, Leben in allen Phasen zu schützen, hat am 16. Oktober 1999 einen Hirtenbrief herausgegeben, der am 17. Oktober in allen Kirchen der Diözese Speyer verlesen wurde. Und hier hat er die Anweisungen oder Weisungen des Papstes aufgenommen und ist eingetreten für eine Neukonzeption, eine Neuordnung der Schwangerenberatung in unserer Diözese. Und er hat dann auch in einer Ordnungserklärung hat er angewiesen, den Schein nicht mehr zu erteilen. Und er hat dann gleichzeitig am 8.12.1999 eine Stiftungsurkunde für die Stiftung für Mutter und Kind in der Diözese Speyer verfasst und erlassen. Und nach dieser Satzung arbeiten wir seit dem Monat April 2000. Seitdem ist der Beirat der Bischöflichen Stiftung, der ihr einziges Organ ist, in Tätigkeit.
Frau Bündner, seit wann gab es denn die Beratung mit Schein in der katholischen Kirche? Denn lange Zeit gab es ja darum, öffentlich zumindest, nicht so eine heiß geführte Debatte, wie es sich dann eben Ende der 90er Jahre zugespitzt hat. Wie kam es denn dazu?
Es spitzte sich zu, weil die Zahl der Abtreibungen Ausmaße angenommen hat. Da konnte die Kirche nicht mehr zuschauen. Und wir haben ja in der staatlichen der Rechtsentwicklung in unserem Staat, in der Bundesrepublik Deutschland, seit 1974 Versuche, eine Fristenlösung einzuführen. Die ist vom Bundesverfassungsgericht am 25. Februar 1975 verworfen worden. Dann folgte 1976 eine Indikationenregelung. Da blieb also der Schwangerschaftsabbruch strafbar, aber war bei vorliegender Indikationen nicht rechtswidrig. Nach dem Einigungsvertrag und dem Einigungsvertragsgesetz musste es zu einer Neuregelung kommen. Das war 1992. Aber auch hier hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner berühmten Entscheidung vom 28.05.1993 die Maßstäbe gesetzt. Und aufgrund dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichtes erging dann das Gesetz vom 21. August 1995. 95, und dieses Gesetz der Schwangeren- und Familienhilfe, Änderungsgesetz, verbesserte also ein Gesetz von 92. Und auf der Basis dieses Gesetzes arbeiten wir noch heute. Und wenn Sie sehen, dass also in anderen Ländern auch jetzt versucht wird, die Abtreibung weiter voranzubringen, dann gibt es langsam einen Protest, nicht nur in Amerika mit der Pro-Life-Bewegung, sondern Sie konnten in der Zeitung lesen, gerade gestern in der Welt, dass man in Spanien Massenproteste zu verzeichnen hat, weil Zapatero mit einer neuen gesetzlichen Regelung einen Schwangerschaftsabbruch sogar bis zur 14. Woche zulassen will und außerdem 16-Jährige nicht mehr die Einwilligung der Eltern zu einem Schwangerschaftsabbruch bedürfen. Wir sind der Meinung in unserem Beirat, dass die Frage der Abtreibung eine ganz wesentliche Frage unserer Gesellschaft ist. Und wir Christen sind aufgerufen, den Auftrag, den uns Gott übertragen hat, Leben in allen Phasen zu schützen, vom Anfang bis zum Ende. Diesen Auftrag, den haben wir zu erfüllen und das Unsere dazu beizutragen. Wir stehen also in einer ganz wichtigen Aufgabe und ich hoffe, dass wir immer mehr Menschen dazu bringen können, der Abtreibung sehr ablehnend gegenüberzutreten. Abgesehen davon, die Abtreibung, wir können sie auch aufgrund der demografischen Entwicklung überhaupt nicht brauchen. Wir brauchen Menschen, vor allen Dingen auch in der Kirche. Wir sind ja auf einem Weg, dass wir beinahe suchen müssen, dass wir noch eine Zukunftsgestaltung haben in der Kirche und in unserer Gesellschaft. Händeringend wird nach Priestern gesucht. Die Zahl der Priester verringert sich. Die Zahl der Nonnen, der Schwestern verringert sich. Und damit fallen ganze Aufgabenfelder in ein Loch. Und das dürfen wir nicht verantworten. Wir stehen in der Verpflichtung gegenüber Gott, da und das Unsere dazu beizutragen, diese Entwicklung wieder zu verändern.
Frau Büttner, Sie haben es gerade schon gesagt, die Stiftung für Mutter und Kind setzt sich nicht nur gegen Abtreibung ein, sondern eben für den Lebensschutz von Beginn bis zum Schluss. Es werden natürlich auch andere Themen ganz zentral behandelt, als da sei die Stammzellforschung oder auch die Stammzellforschung oder auch die Spätabtreibung. Wir wollen uns jetzt noch ein ganz kleines bisschen mit dem Thema Abtreibung beschäftigen. Ich möchte noch fragen, es gab ja eine Kontroverse. Die Bischöfe in Deutschland waren ja nicht sofort einverstanden, alle aus dieser Beratung mit Schein auszusteigen. Es gab ja da gewisse Befürchtungen. Können Sie das nochmal aufzeichnen, damit uns einfach klar wird, die unterschiedlichen Positionen und auch die unterschiedlichen Herangehensweisen, wie die Kirche oder Vertreter der Kirche auch dachten, wie man am besten helfen könnte?
Die Vertreter der Kirche sind meiner Auffassung nach und nach meinen Erfahrungen auch heute noch nicht alle für die Abschaffung des Beratungsscheins. Das wissen Sie. Und das ist eine Frage, die in unserer Kirche geklärt werden muss und der man also der Beantwortung dieser Frage nicht mehr ausweichen kann. Der Beratungsschein ist ein notwendiges Dokument für die straffreie Abtreibung in den ersten 12 Wochen. Der Beratungsschein nimmt eine Schlüsselstellung ein. Ohne Beratungsschein gibt es keine Abtreibung. Und daher hat Johannes Paul II. Völlig recht und Zutreffendes ausgeführt in seinen Briefen von 96 und 1998 und in den apostolischen Schreiben von 1999 könnten Sie das auch finden. Die Bescheinigung ermöglicht die Abtreibung und wenn wir die ausstellen und in den schwangeren Beratungsstellen ausgeben, müssen die Beraterinnen und wir alle damit rechnen, dass von diesem Schein Gebrauch gemacht wird und das heißt eine Verdunkelung des Auftrags der Kirche, Leben zu schützen. Ich bedauere, dass noch unsere Auffassung noch keine Allgemeinauffassung auch in unserer Kirche ist. Ich bedauere dies. Ich vertraue aber darauf, dass wir alle doch den rechten Weg gemeinsam finden werden.
Frau Büttner, Sie sind ja auch Juristin und eben Vorsitzende des Beirates der Stiftung für Mutter und Kind der Diözese Speyer. Können Sie ganz kurz Ihren Weg nachzeichnen in 2, 3 Sätzen? Wie sind Sie eigentlich in diese Position gekommen? Warum engagieren Sie sich so stark?
Ich bin also so lange, also eigentlich die letzten 50 Jahre meines Lebens zurückblicken kann, habe ich mich für das Leben eingesetzt. Hier in Kaiserslautern habe ich Aktion Babykorb gegründet. Ich war Landesvorsitzende des Vereins Sag Ja zum Leben, Sag Ja zum Kind. Ich habe in meiner Aufgabe als Abgeordnete des Rheinland-Pfälzischen Landtages und vor allen Dingen auch als Vizepräsidentin immer und immer wieder meine Auffassung zur Frage der Abtreibung eingebracht und habe mich engagiert. Und auf diese Art und Weise hat mich Bischof Dr. Anton Schlembach wohl auserwählt für den Dienst in seiner bischöflichen Stiftung. Und ich bin ihm dankbar dafür, denn wir haben einen großen Wirkungskreis dadurch. Und wenn man also gute Mitarbeitskräfte in seinem Vorstand hat, wie Frau Lampert, dann kann man etwas bewegen. Und ich denke, wir haben schon etwas bewegt.
Danke, Frau Büttner. Erstmal bis hierher. Ich wende mich jetzt mal Frau Lampert zu. Frau Lampert, ich habe Sie vorhin schon begrüßt und möchte es noch einmal mich bedanken, dass Sie auch heute dabei sind. Sie sind Referentin für die Schwangerschaftsberatung in der Diözese Speyer.
Ja.
Und arbeiten aber auch ganz eng mit der Stiftung für Mutter und Kind zusammen. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Beginn dieser Stiftung eingehen, die im Zuge der Debatte darum geführt wurde, soll man jetzt diesen Schein ausstellen, der eben die Abtreibung ermöglicht und damit praktisch vielleicht sicher gehen, alle Frauen zu erreichen? Oder ich denke, die Befürchtung war ja auch, dass wenn man aus der Beratung mit Schein austritt, dass man eigentlich die Frauen, um die es eigentlich geht, dass man die nicht mehr erreichen kann. Konnten Sie diese Zweifel nachvollziehen, Frau Lampert?
Also ich konnte die Zweifel nachvollziehen. Die haben auch die Beraterin sehr beschäftigt und haben auch zu den Konflikten geführt und zu den heftigen Diskussionen, die dann geführt wurden. Die Frage ist, kann man etwas Böses tun, um damit was Gutes zu erreichen, wenn ich es mal überspitzt formuliere. Denn was ja das große Problem ausgelöst hat, war, dass durch das Gesetz von 1995 der Schwangerschaftsabbruch zwar rechtswidrig, aber straffrei blieb. Ne? Und in dieser Ambivalenz sind ja, das ist dann für die Kirche, die den Anspruch hatte oder hat, eine moralische Leitinstanz zu sein, ist er einfach nicht mehr zu tragen. Und trotzdem war die Frage, die Beratungsstellen hatten ja bis dato Schwangerschaftskonfliktberatung auch angeboten. Bei uns war das zum Beispiel 1998, waren circa 10% bis 15% aller Beratungen Schwangerschaftskonfliktberatungen, also 200 bis 300 Frauen. Und natürlich hat man sich große Gedanken gemacht, wenn wir den Schein nicht mehr geben, wie erreichen wir die Frauen in dieser existenziellen Frage? Also wenn sie sich entscheiden müssen für das Kind, trotz schwieriger Lebensumstände, trotz vielleicht entsprechender biografischer Erfahrungen, die ihnen da im Weg stehen, trotz der Idee, dass sie damit ganz alleine sind. Ne? Und das hat uns schon alle sehr beschäftigt. Ich kann das heute gut nachvollziehen, dass diese Entscheidung gekommen ist. Man muss sich irgendwo auch sauber verhalten. Und diese Idee der Rechtswidrigkeit und Straffreiheit hat ja letztendlich gesellschaftlich dazu geführt, dass das rechtswidrig heute überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Und was ich ganz toll fand, ist, als die Stiftung gegründet wurde, war die Aufgabe, entwickelt die Schwangerschaftsberatung weiter. Überlegt, wie ihr Frauen im existenziellen Schwangerschaftskonflikt noch erreichen könnt. Die katholische Kirche wollte nie die Frauen in diesem Konflikt alleine lassen. Und ich würde einfach sagen, diese Entscheidung hat auf einer anderen Stelle nach Trauer auch doch Kreativität gefördert.
Genau auf diese Kreativität, Frau Lampert, möchte ich jetzt eingehen. Aufgaben und Ziele der Stiftung, Sie haben gesagt, die Kreativität wurde eigentlich dadurch gefördert, dass Sie eben diesen Schein nicht mehr ausstellen konnten und gucken mussten, wie erreichen wir die Frauen trotzdem. Mhm. Stichwort Online-Beratung. Mhm. Ein Projekt der Stiftung, die von der Stiftung ins Leben gerufen wurde und auch von der Stiftung finanziert wird. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also neben dem Babykorb, der von der Stiftung sehr früh, 2002, glaube ich, finanziert wurde, war die Online-Beratung das wegweisende Projekt. Weil wir haben dann wirklich überlegt, wenn eine Frau gerade erfahren hat, dass sie schwanger hat und das aus irgendwelchen Gründen für sie ein Schock ist und sie in den Konflikt stürzt, wie können wir sie erreichen? Und am besten können wir sie anonym erreichen. Und die Telefonseelsorge hatte damals schon gute Erfahrungen mit dem Medium Internet. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir eine virtuelle Beratungsstelle entwickeln, die anonym und niedrigschwellig erreichbar ist, sowohl mit Chat wie mit Mail-Anfragen, dann können wir die Frauen noch im Konflikt erreichen. Und das hat sich auch bestätigt. Muss man wirklich sagen.
Wie funktioniert denn das ganz genau? Können Sie das mal richtig konkret beschreiben?
Also als wir 2002 dann an den Start gegangen sind mit diesem Projekt Schwangerschaftsberatung im Internet und dieser Impuls ist ausgegangen von der Diözese Speyer, muss man wirklich sagen. Und das ging nur, weil wir den finanziellen Rückhalt und die Unterstützung, auch die ideelle Unterstützung durch die Stiftung hatten, haben wir um Partner geworben. Da war zunächst der Deutsche Caritasverband, der gesagt hat, okay, also das finden wir eine tolle und auch innovative Sache und das kommt auch dem entgegen, dass wir sagen, wir wollen diese Frauen nicht im Stich lassen und gleichzeitig können wir dem Lebensschutz dienen und dann haben wir Partner gesucht und die haben wir in anderen Diözesen gefunden. Da war zunächst dabei eine Beratungsstelle aus Mainz, Beratungsstellen aus der Erzdiözese Freiburg, aber Berlin war auch schon sehr schnell dabei. Und es gibt quasi eine Beratungsstelle, in die können Sie sich einloggen. Die hat Öffnungszeiten, täglich mindestens 4 Stunden, wo Sie direkt mit einer qualifizierten Beraterin aus der katholischen Schwangerschaftsberatung ihre Fragen, ihre Probleme, ihre Gedanken austauschen können. Das ist die Chatberatung und gleichzeitig können Sie aber auch Ihre Gedanken schriftlich niederlegen in Form einer Anfrage und bekommen innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Und das hat wirklich gezeigt, dass wir die Frauen noch in einem sehr viel früheren Stadium, oft direkt nach der ersten Informationen, ich bin schwanger und ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen und der hat die Idee, wir können uns das überhaupt nicht leisten und plädiert für einen Abbruch und so. Da kommen wir schon in Kontakt mit den Frauen.
Wie erfahren denn die Frauen von diesem Internetportal?
Also da das Angebot jetzt schon seit 8 Jahren besteht, sind wir in Suchmaschinen sehr hoch. Also wenn sie Schwangerschaft Beratung oder Online-Beratung eingehen, dann kommen Sie sehr schnell auf die Startseite des Portals des Deutschen Caritasverbandes beratung-caritas.de.
Und da kann man sich dann hinwenden.
Und da finden Sie inzwischen, also wir waren ja der erste Fachdienst, der eine Online-Beratung angeboten hat, auch organisiert als Beratungsstelle mit Öffnungszeiten und sowas. Inzwischen sind auch andere Fachdienste des Caritasverbandes damit integriert. Schwangerschaftsberatung ist immer noch an erster Stelle. Und ja, und da treffen Sie immer auf qualifizierte Beraterinnen.
Dankeschön, Frau Lambert. Frau Büttner, ja. Diese Online-Beratung, wie gesagt, wird von der Stiftung für Mutter und Kind der Diözese Speyer massiv unterstützt. Es ist Ihnen ein Anliegen, sich für das Leben einzusetzen, aber eben nicht nur für das Leben im Mutterleib, sondern vom Mutterleib an bis ganz zum Schluss. Wer sitzt denn eigentlich noch im Beirat? Welche Personen kümmern sich um welche Themen?
Wir haben einen kleinen Kreis in unserem Beirat gewählten Mitgliedern oder berufenen Mitgliedern vom Herrn Bischof. Und dann sind uns zugeordnet auch noch Vertreter der Diözese, wie zum Beispiel der Justiziar der Diözese, Dr. von Tannhausen, der Pressesprecher, der Herr Schulz und so weiter. Und im Beirat selber sind wir 5 Personen, die vom Herrn Bischof berufen worden sind.
Wie kann man sich das vorstellen? Treffen Sie sich monatlich und besprechen die wichtigen Themen? Publizieren Sie? Wie sieht die Tätigkeit des Beirates praktisch aus?
Wir haben seit dem Bestehen, das ist also im April 2000, die 41. Beiratssitzung absolviert im Juni und treffen uns im Dezember wieder, um die Arbeit für das Jahr 2010 vorzubereiten. Wir haben eine noch größere Verantwortung, denn die finanzielle Lage in der Bundesrepublik, die Finanzkrise, hat sich leider auch bei uns ausgewirkt. Die Spenden gehen zurück und auf die sind wir ja angewiesen, um unsere Arbeit voranzutreiben. Und wir müssen uns im Dezember überlegen, welche endgültigen Projekte der Caritas wir noch zu fördern haben. Anfang an steht also die Online-Beratung. Das hat ja Frau Lambert schon erwähnt. Das ist mit das größte Projekt, das wir getragen haben und mit Blick auf den Erfolg auch weiterführen wollen. Es spricht sich herum. Wir haben ja auch nach unserem Statut Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und in dieser Öffentlichkeitsarbeit für die Frauen zu sensibilisieren dahin, für den Schutz ihrer Kinder sich stark zu machen und ein Leben mit ihren Kindern, das sie nicht eingeplant haben, doch anzunehmen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und da ist die Online-Beratung, die sich sehr auswirken kann, ganz wichtig.
Sie sprachen, Frau Büttner, vorhin von dem Projekt Babykorb. Können Sie das noch ein bisschen erklären?
Das war eine Aktion hier in Kaiserslautern, ein Verein. Wir haben gestrickt und von gespendeter Wolle oder selbst gekaufter Wolle und haben dann dies auf Basaren veräußert und davon dieses Geld dann also der Schwangerenberatung zur Verfügung gestellt.
Vielleicht etwas zum Nachahmen jetzt für die Weihnachtszeit?
Ja, das wäre schon sehr gut. Selbst wenn ich von Mainz nach Hause gekommen bin, habe ich mich dann also abends bis in die halbe Nacht noch hingesetzt und habe gestrickt. Das war so der Anfang unseres Einsatzes, Leben zu schützen. Aber ich denke, es war eine ganz wichtige Aufgabe, weil bei den Gesprächen, die man herbeigeführt hat, ja auch wichtige Themen erörtern konnte und konnte also die Leute ein bisschen fit machen mit aktuellen Ereignissen und aktuellen Entwicklungen.
Wie sieht denn Ihre Unterstützung für die anderen Themen des Lebensschutzes aus, die wir vorhin kurz angerissen haben, über die wir nachher noch ein bisschen intensiver sprechen wollen, sprich Spätabtreibungen, Stammzellforschung und dergleichen?
Die Bischöfliche Stiftung, und das könnten Sie aus den Tagesordnungen der 41 Sitzungen entnehmen, hat sich von Anfang an mit allen unbequemen Themen vertraut gemacht und dazu gehörte vor allen Dingen auch die Stammzellforschung, denn das Leben, das muss in allen Bereichen geschützt werden, nicht nur im Bereich der Schwangerschaft, sondern auch im Bereich der Stammzellforschung. Und hier hat es sehr wichtige Kontroversen gegeben und wir haben von Anfang an gesagt, eine Stammzellforschung mit embryonalen Stammzellen, wobei also der Embryokern getötet wird, die embryonale Stammzelle abgetötet wird, die kommt für uns überhaupt nicht in Frage, eben unter dem Gesichtspunkt, dem Aspekt, Leben zu schützen. Leben ist von Anfang an zu schützen, von der Vereinigung von Ei- und Samenzelle an. Und das ist uns ein Gebot, das wir bisher auch sehr befolgt haben. Es gibt hier unterschiedliche Auffassungen, vor allen Dingen auch im politischen Bereich, dass man sagt, Leben beginnt erst mit der Einnistung am 13. Tag. Das lehnen wir ab. Und es gibt auch einen führenden oder bisher führenden Kommentar zum Grundgesetz Mauens-Dürich, der im Kommentar zu Paragraph 1 jetzt auch nicht mehr Beginn des Lebens von Verschmelzung von Ei- und Samenzelle annimmt, sondern von einem späteren Zeitpunkt. Wir lehnen dies ab und wir sind Katholiken und haben uns danach zu richten, dass Gott Leben schenkt, Leben nimmt und dieses Leben beginnt eben von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle an. Und ich denke, dass dieser Standpunkt auch richtig ist. In der Stammzellforschung gab es ja wesentliche Bereiche, die uns berührt haben. Auch die Verschiebung der Frist beim Stammzellgesetz. Auch hier haben wir gesagt, wir stellen uns dagegen, das lehnen wir ab und das ist auch richtig. Interessant ist ja, dass die wichtigsten Forschungsergebnisse, die heute vorliegen, nicht mit neuen Stammzelllinien gelungen sind, sondern noch mit alten. Also man hätte sich die Fristenverschiebung bei dem Stammzellgesetz ersparen können. Oberster Grundsatz, auch hier Leben schützen. Und es gibt ja eine vielfältige Entwicklung im Bereich der Stammzellenforschung, wenn ich nur daran denke, dass man also jetzt Mäusezellen in pluripotente Stammzellen verwandeln kann mit nur einem Gen, wie Professor Schöler das in den Raum gestellt hat, wobei ein Gen auch noch zu viel ist, denn die embryonale Stammzellforschung leidet ja darunter, dass also die Krebsverdächtigkeit, die Tumorverdächtigkeit vorhanden ist und daher das Ganze also sehr fragwürdig erscheint. Wir treten ein vom Beirat und haben das wiederholt auch in Pressemeldungen bekundet für die adulte Stammzellforschung. Das heißt, die Stammzellen, die vom Menschen selber genommen werden und mit denen man also großartige Erfolge schon hatte. Nicht nur im Bereich der Herzkrankheiten, bei der Herzkrankheiten und vor allen Dingen auch bei zum Beispiel künstliche Harnblasen konnten hergestellt werden aus körpereigenen Zellen. Verjüngte Hautzellen nimmt man für Arzneimitteltests und ganz aufwendige Geschichten werden gemacht mit diesem Nabelschnurblut. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da kann man also Stammzellen raus entwickeln. Und diese adulte Stammzellforschung und die Entnahme von Stammzellen aus dem eigenen Körper hat den Vorteil, dass also hier eine Abstoßung nicht erfolgt. Ich denke, dass wir die Stammzellforschung insgesamt aber sehr aufmerksam betrachten müssen. Ich habe immer den Standpunkt vertreten, ich vertraue unseren Forschern und sie werden eines Tages Forschungsergebnisse haben, die auf die Abtötung von dem menschlichen Leben in den embryonalen Stammzellen verzichten kann. Und dann hätten wir also sehr viel erreicht.
Ganz kurz zur Erklärung, vielleicht zum Unterschied zwischen embryonalen und adulten Stammzellen. Stammzellen sind ja Zellen des menschlichen Körpers, die sich im Grunde genommen dafür benutzen lassen, sich in jedwede Zelle zu entwickeln.
Pluripotentes, ja.
Genau, also es kann genauso gut eine Leber daraus werden wie ein Fußnagel oder ein Haar. Deswegen so wichtig für die medizinische Forschung. Und adulte Stammzellen sind ja die Stammzellen, die der adulte, also der Erwachsene beziehungsweise der bereits entwickelte Mensch in sich trägt. Nun sind ja die Kritik war ja der Forscher, dass sie gesagt haben, die adulten Stammzellen sind wenige, also lassen sich einfach schwerer filtern. Die adulte Stammzellforschung ist schlicht und ergreifend teurer als die Forschung an embryonalen Stammzellen.
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also für mich wäre die Frage des Geldes, das aufzuwenden, ist die letzte Frage.
Aber Frage.
Die entscheidende Frage ist die, ob ich bei der Forschung Leben vernichte. Und eine embryonale Stammzelle ist ein etwas Lebendiges, ob ich Leben vernichte oder nicht. Und deshalb kann auch unsere Entscheidung nur sein, adulte Stammzellen, wo also kein menschliches Leben abgetötet wird, oder aber eine embryonale Stammzellforschung, die also darauf verzichtet, Leben abzutöten. Und wir sind ja auf einem Wege, die sogenannten iPS-Zellen herzustellen, die versprechen, dass man doch auf Abtötung von Leben verzichten kann.
Was sind iPS-Zellen?
Da werden embryonale Stammzellen reprogrammiert, zurückgeführt. Mhm. Ja. Mhm. Und auf embryonales Stammzell-Dasein Und diese embryonalen Stammzellen, die reprogrammiert worden sind, die können durch Einschleusung, erstmals waren es 4 Gene, die eingeschleust wurden, entstehen. Aber diese Gene sind alle tumorverdächtig gewesen. Und deshalb musste man sehen, dass man diese Zuführung von Genen vermindert. Und jetzt hat der Dr. Schöler, Professor Schöler, geschafft, Mäusezellen zu verwandeln in pluripotente Stammzellen mit nur einem Gen. Ich warne aber davor, dass man allzu viel Hoffnungen darauf setzt, dass diese Entwicklung schnell geht, vor allen Dingen, dass die Forschungsergebnisse dann beim Menschen schon zügig ausprobiert werden können. Bei der adulten Stammzellforschung haben wir schon unendlich viele Erprobungen im klinischen Bereich. Und deshalb meine ich, sollte die, und wir haben das auch oft genug verlangt von der bischöflichen Stiftung, dass eine staatliche Förderung insbesondere in den adulten Stammzellbereich und deren Forschung geht.
Frau Büttner, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir hören erstmal ein wenig Musik. Hier ist die Lebenshilfe von Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Katja Karif. Unser Thema heute, der Lebensschutz. Und wir stellen Ihnen im Zuge dessen die Stiftung für Mutter und Kind der Diözese in Speyer vor. Unsere Gesprächsgäste heute sind Frau Gisela Büttner. Sie ist Vorsitzende des Beirats der Bischöflichen Stiftung, sowie Frau Christine Lampert. Sie ist Referentin für die Schwangerschaftsberatung in der Diözese Speyer. Wir haben jetzt 2 Hörer, die gerne sich zu Wort melden möchten. Und wir begrüßen als erstes Frau Müller. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage an die 2 Damen. Bei der herbstlichen Grippeimpfung, die man da jetzt erhält, habe ich mal irgendwo gehört, da wären eventuell von Stammzellen oder etc. so in der Richtung was drin. Also ich möchte als Katholik praktisch nicht dazu beitragen. Ich weiß nicht, kann man das richtig ausdrücken.
Bitte schön, darf ich Sie um Antwort?
Ja, ich habe also davon noch nichts gehört und gelesen, was mich seit gestern bewegt, dass es 2 Impfstoffe geben soll für Vertreter, Regierungsvertreter in Berlin und für die breite Masse einen anderen Impfstoff, der einen zusätzlichen Wirkstoff haben soll. Ich habe mir vorgenommen, dass ich dem nachgehe, aber ich kann zurzeit diese Frage noch nicht konkret beantworten.
Ich glaube, ich habe das einmal im Radio Horeb irgendwo gehört. Und ich war jetzt schon beim Impfen, aber ich habe mir das mit einem ganz schlechten Gewissen, habe ich mir das impfen lassen.
Ich war noch nicht impfen und ich habe also auch noch Zweifel und Skepsis, das zu tun, nicht alles geklärt.
Also nicht die Schweinegrippe, sondern die normale
Grippeimpfung. Ach, ich hatte gedacht, die normale Impfung habe ich also in den letzten Jahren persönlich auch immer außer Acht gelassen, weil nach einer Impfung dieser Art ich noch stärker krank wurde.
Genau, ja. Ich nehme jetzt auch. Und, ich habe jetzt ganz schöne Grippe.
Ja, und daher sehe ich davon ab, mich impfen zu lassen. Ich versuche lieber, mich mit anderen, mit guter Ernährung, mit viel Vitaminen, mich über die Runden zu bringen.
Ja, aber die haben mich förmlich überrumpelt. Ja. Ich habe wirklich so, nein, ich überlege mir, dann ist die Ärztin reingekommen und sagt, ach, die Impfung, die machen wir auch gleich. Hat mich praktisch voll überrumpelt.
Aber ich werde dem nachgehen, inwieweit also dieser Impfstoff mit Stammzellen hergestellt worden ist. Das ist mir neu, aber ich gehe dem nach.
Das wäre nett. Vielleicht kann man das schon mal irgendwo hören. Vielen Dank. Wiederhören.
Auf Wiederhören. Als nächste Hörerin begrüßen wir ganz herzlich Frau Dold.
Guten Morgen. Es war eine sehr interessante, wichtiger Vortrag und ich möchte jetzt aufmerksam machen, nach eigener Erfahrung auf das Haus Samaria am Wildensteinblick in Irmdorf im Württembergischen. Das gehört zur Diözese Rottenburg. Ja. Das ist eine katholische Laienschwesterngruppe, die aber schon jahrelang sich für die schwangeren Frauen einsetzt, auch viele schon gerettet hat vor dem Abbruch. Ja. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie dort mal anrufen und sich mit denen in Verbindung setzen. Die fühlen sich ein bisschen abgeschoben.
Könnten Sie mir die Telefonnummer
ja,
geben?
Ja, das sage ich gerne.
Entschuldigung, Frau Dold?
Ja?
Frau Dold? Ich sage am Ende der Nummer, am Ende der Sendung die Hörernummer des Hörertelefons an, wo Sie sich dann miteinander in Kontakt bringen
ja.
können.
Setze mich gerne in Verbindung.
Was Frau Müller noch sagte mit den den embryonalen Stammzellen in Impfstoffen.
Ja.
Ist es denn so, dass in Impfstoffen zum Beispiel auch gegen Keuchhusten, Tetanus etc., wo die Kinder gegen geimpft werden, dass da embryonale Stammzellen für verwendet werden?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, da müsste ich Mediziner sein. Aber ich habe ja gesagt, ich mache mich also da fit und werde mich umhören. Denn wenn dem so wäre, es wäre eine schlimme Sache. Aber zuzutrauen ist ja doch, ist das schon, dass das so gewesen sein mag und ist. Das wäre aber nicht gut.
Wir begrüßen jetzt eine Hörerin aus der Schweiz. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Zuerst bedanke ich mich für das Thema und auch für Ihren Einsatz und die Liebe zum Leben. Ich habe eine Frage. Ich bin eine Polin eigentlich, die in der Schweiz lebt. Und vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, auch vom Schutz des Lebens in Polen. Und es sind entstanden so Orte, wo die Mütter, wenn sie sich entscheiden, das Kind auf die Welt zu bringen, und sie möchten nicht das Kind behalten, dann können sie das anonym machen. Das hat der Kardinal Dziwisz zum Beispiel in Krakau schon als der Erste das eingeführt. Sie können, das sind sogenannte offene Fenster, und da immer jemand das ist aufbewahrt. Also wenn sobald eine Mutter bringt das frischgeborene Kind, kann dann abstellen oder das Fenster ist offen und bringt sich hin, und natürlich die Mutter bleibt anonym und das Kind wird zur Adoption bereitgestellt. Ob so etwas in Deutschland gibt?
Ja, Frau Klappert hat es vorhin schon erwähnt. Die Stiftung hat einen Babykorb finanziert beim St. Marien-Krankenhaus in Ludwigshafen. Dort können also Schwangere ihr Baby, das sie nicht haben wollen, ablegen. Sie können also anonym bleiben. Und in Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendamt in Ludwigshafen werden dann die Kinder vermittelt in Pflegefamilien und dann mit dem Ziel Adoption. Wir haben das. Die Babykorbe sind umstritten. Da wird gewettert, das sei also nicht richtig, nicht ordentlich. Unser Beirat hat sich erneut wieder für die Beibehaltung des Babykorbes ausgesprochen. Das ist kein Allheilmittel, aber eine Möglichkeit, ein Kind am Leben zu erhalten und der Mutter, die unerkannt bleiben möchte, den Weg dahin zu ebnen. Also wir halten es für richtig, diesen Babykorb in Ludwigshafen weiterzuführen.
Ich sage, das in Polen hat sich sehr bewährt, weil dann wollen sie wissen nicht, die Mütter, was sie sollen weitermachen. Sie wollen doch ohne Kind bleiben oder ja, ich weiß nicht, was dann die Pläne sind. Aber ich finde das gut, dass sowas dass die Möglichkeit gibt.
Wenn ich Sie ergänzen darf, dann kann das aber auch dazu führen, und das habe ich war in meinem Beruf als Richterin, auch Vormundschaftsrichterin, und habe Adoptionsverträge und beschließe oder anerkennen müssen, unterschreiben müssen, und ich habe immer wieder eigentlich sehr oft erlebt, dass viele Mütter, die ihre Kinder unerkannt weggegeben haben, freigegeben haben zur Adoption, dann später diese Kinder gesucht haben, um sie wieder bei sich aufzunehmen. Auch diesen Weg muss man offen halten.
Ja, oder rechtlich regeln, also bis bestimmte gewisse Zeit kann sie noch überlegen vielleicht, aber dann, ich denke, Adoption, das ist machbar, oder?
Adoptionsverträge können auch aufgehoben werden im Einverständnis der Beteiligten. Und deshalb also haben wir ja in unseren Beratungsstellen auch die Möglichkeiten, junge, schwangere Frauen, die
kämpfen damit, ihr Kind zu behalten, diesen jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, beraten zu werden. Es muss halt nur noch mehr in der Öffentlichkeit also dafür geworben werden. Hier sind Beratungsstellen, wir helfen euch. Und wir sind ja auch als bischöfliche Stiftung, sind wir ja gehalten, alle Projekte der Caritas in diesem Bereich zu unterstützen. Und dazu gehören die schwangeren Beratungsstellen. Und ich habe also da gute Ergebnisse bisher in unserer Diözese zu verzeichnen. Wir haben jetzt eine weitere Möglichkeit finanziell unterstützt, nämlich Hebammen zu unterstützen, Sprechstunden zu unterstützen, in die Schwangere also gehen können und können sich bei Hebammen beraten lassen, wie und was mit ihrem Kind sie machen wollen. Und ich denke, es gelingt in vielen Fällen, junge Frauen davon zu überzeugen, wenn sie wissen, es wird ihnen geholfen und es ist jemand da, der hinter ihnen steht, dann kann man sie überzeugen, ihr Kind zu behalten. Du musst eines sehen, nur noch diesen einen Satz. Die Frauen, die abgetrieben haben, sind zu 70% seelisch gestört. Das ist ein Punkt, der in unserer Gesellschaft totgeschwiegen wird.
Frau Büttner, möchten noch Herrn Matthias gerne begrüßen und ihn zu Wort kommen lassen. Ich grüße Sie sehr herzlich.
Ja, schönen guten Tag. Ja, ich finde es gut, dass Sie die Sendung zum Thema Stammzellen gemacht haben, weil das ein Thema ist, was sehr unbekannt ist und vielen gar nicht bewusst ist, dass damit eben auch Töten vom Leben verbunden ist.
Ja.
Und ich würde gerne noch ein paar Sätze zu der Thema Schweinegrippenimpfung loswerden. Und zwar ist dieses H1N1-Virus gar nicht neu. Das ist also schubweise seit etwa 40 Jahren immer mal wieder aufgetreten. Und der Impfstoff, der jetzt in Deutschland da so massenweise zur Impfung angeboten wird, ist ein nachgebauter Impfstoff, der in den USA schon Ende der 70er Jahre entwickelt wurde. Dort dann das erste Mal für die US-Armee zum Einsatz gebracht wurde, als die in irgendeinem Land im Einsatz war, wo diese Grippe grassierte. Und man hat die Impfung alsbald wieder eingestellt, da die Nebenwirkungen schlimmer waren als die eigentliche Grippe.
Ja. Herr Matthias, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Weil das ja jetzt nicht wirklich was mit dem Thema zu tun hat.
Doch.
Ja? Kommt noch. Gut, dann
also, bitteschön. Und dieser Impfstoff, der da jetzt angeboten wird, ist also für Schwangere alles andere als wie zu empfehlen. Also es wird von verantwortungsvollen Ärzten werden Schwangeren abgeraten, diesen Impfstoff zu benutzen. Und das Traurige an der Geschichte ist eben wirklich, dass man mittlerweile diesen Impfstoff eigentlich weiterentwickelt hat und es in den USA mindestens 3 Impfstoffe gibt, die auch sogar für Schwangere verträglich sind.
Mhm.
Und dieser steht also unserer Regierung und allen Beamten und Polizei und Armee zur Verfügung. Und fürs Volk gibt es das billiger.
Ja, also dann stimmen die Zeitungsmeldungen doch. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihren Beitrag und wir werden in unserer nächsten Sitzung darauf auf Bezug nehmen, damit in der Schwangerenberatung darauf hingewiesen wird, vorsichtig Impfstoffe prüfen, ehe man sie sich spritzen lässt. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Für Ihre Arbeit.
Herr Matthias, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Matthias.
Bitte, tschüss.
Auf Wiederhören. Gerade bezüglich der Schweinegrippe gibt es ja diese und jene Ansichten. Ärztekammern raten dies, Kinderärztekammern raten das.
Ja.
Erst heute Morgen im Radio wieder gehört.
Ich bin vorsichtig.
Genau. Also liebe Hörerinnen und Hörer, sich selbst bitte bei Ihren Ärzten informieren. Nicht alles sofort nachmachen, was man hier oder da hört, sondern selbst die Verantwortung in die Hand nehmen und den Arzt des Vertrauens einfach fragen. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg, den man hier gehen kann. Frau Lampert, Sie wollte ich aber jetzt noch fragen. Ich schlage jetzt wieder die Kurve. Wir haben jetzt das Thema Stammzellforschung ein klein wenig behandelt. Zwar nicht richtig intensiv, aber eben doch in den Grundzügen und die Problematik der embryonalen Stammzellforschung und auch die alternative adulte Stammzellforschung ein wenig vorgestellt. Ich möchte jetzt aber doch noch mal auf das Thema Beratung zu sprechen kommen, auf das Thema Schwangerenberatung. Frau Lampert, können Sie ein wenig beschreiben, wie sich die Beratung unterscheidet jetzt und im Vergleich dazu, als der Schein, der Beratungsschein ausgestellt wurde, verändert hat? Hat sie sich überhaupt verändert? Hat sich die Klientel verändert? Hat es sich vielleicht sogar verbessert? Da können Sie sicherlich einiges noch zu sagen.
Also wenn wir quasi 1998 noch 10% Schwangerschaftskonfliktberatungen hatten, wo am Ende der Beratungsschein ausgehändigt wurde, wir natürlich nicht wissen, ob er verwendet wurde, dann haben wir jetzt nur noch 1%. Aber wir erleben immer wieder, dass Frauen, die einen Beratungsschein haben, zu uns kommen und sagen, sie möchten mit uns gerne nochmal insbesondere auch die Unterstützungsmöglichkeiten und die möglichen Auswirkungen der Entscheidung in beide Richtungen ausloten. Die Beraterinnen sagen, dass sie inzwischen sich entlastet fühlen. Also die haben ganz stark diese Verantwortung gespürt, der Frau einen Weg aufzuzeigen, dass sie trotz ihrer Konflikte mit dem Kind leben kann. Das hat eine hohe moralische Verantwortung auch ausgemacht. Und man wusste ja nie, wie es ausgeht. Und da sagen die Beraterinnen, davon sind sie inzwischen entlastet. Und wenn eine Frau zu Ihnen kommt, die schon den Beratungsschein hat und trotzdem die Konfliktberatung wünscht, dann können Sie auch wirklich in beide Richtungen das Leben mit dem Kind oder auch das Leben ohne Kind, mit beiden Entscheidungen muss man ja leben. Wie lebt man damit besser, ne? Und was bräuchte man, damit man sich fürs Kind entscheiden kann, können Sie wirklich gut ausführen. Was wir vielleicht noch mehr haben, aber das hat jetzt nicht nur mit dem Ausstieg oder der Neuordnung der katholischen Schwangerschaftsberatung zu tun, ist, wir haben immer mehr ratsuchende Frauen, die in auch finanziell existenziellen Notlagen sich befinden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen Träger der Schwangerschaftsberatung sind und unser Slogan ist ja Not sehen und handeln. Aber wir haben immer mehr Frauen, die keinen Berufsabschluss haben, die wirklich auch Unterstützung brauchen, aber teilweise auch Unterstützung annehmen. Also, und das ist so jetzt bei der ganzen politischen Diskussion um frühe Hilfen. Wie erreicht man Familien oder auch Alleinerziehende, die kleine Kinder haben in ziemlich belastenden Situationen? Ist da die katholische Schwangerschaftsberatung wirklich die Brücke? Also die Leute kommen mit finanzieller Not und sie erleben, dass wir sie da unterstützen, mit ihnen Anträge stellen, sie auf ihre Rechte aufmerksam machen. Und gleichzeitig kommen wir dann auch an die anderen Themen ran, die mit dem Leben mit dem Kind zu tun haben. Und unser Beratungsangebot, und das hat sich sehr verstärkt, gilt ja auch bis zum vollendeten dritten Geburtstag des Kindes. Also wir sehen auch immer öfter Schwangere oder Frauen, die als Schwangere bei uns in der Beratung waren, wieder mit den kleinen Kindern, wenn sich Fragen ergeben, wenn sie Beratung möchten, wenn es auch wieder vielleicht eine Notlage gibt oder sowas. Also das ist auch ein Bereich, der stärker geworden ist.
Also sind Sie im Grunde genommen zufrieden mit Ihrer Arbeit?
Ich bin zufrieden mit der Arbeit der katholischen Schwangerschaftsberaterin auf jeden Fall. Ich finde auch, wir schaffen ein gutes Angebot. Ich glaube, die verschiedenen Beratungsstellen haben mehr an eigenem Profil gewonnen. Und wir sind einfach die Beratungsstellen, die auch eine besonders hohe Kompetenz in dem Bereich Unterstützung bei sozialrechtlichen Ansprüchen haben, die aber auch viel Angebote beratungsunterstützend machen können. Wir haben fast an jeder Schwangerschaftsberatungsstelle inzwischen, finanziert auch durch die Bischöfliche Stiftung, ergänzende Angebote. Wir haben Frauencafés, wir haben Schreibstuben, wo Frauen von Ehrenamtlichen unterstützt ihre Arbeiten am Computer erledigen können. Wir haben Lernwerkstätten fürs Leben, wo gerade ganz besonders junge Schwangere, von denen beobachten wir, gibt es mehr, lernen können und sich vorbereiten können auf ihr Leben mit dem Baby. Die erhalten Informationen über Babyverstehen, die bekommen Tipps für Babypflege, für erste Hilfe am Kind, aber auch hauswirtschaftliches Training und lernen andere Beratungsstellen kennen, Finanzmanagement. Also fast jede Beratungsstelle innerhalb unserer Diözese hat inzwischen solche Schwerpunkte, die die Schwangeren unterstützen auch.
Vielen Dank, Frau Lampert, für diese Stellenbeschreibung, sage ich mal. Für die aktuelle. Frau Büttner, ja? Ich möchte an Sie die letzte Frage richten, und zwar nämlich die: Was wünschen Sie sich denn für das Jahr 2010 für die Stiftung Mutter und Kind in der Diözese Speyer?
Da wünsche ich mir viel mehr Aufmerksamkeit von unseren Gläubigen, unseren Mitgliedern in der Kirche, von Bürgern in der Diözese, die unsere Arbeit mit Spenden unterstützen. Denn dann wird sich unser Aktionsradius ausweiten können. Wir haben für das Jahr 2010 ein Sparprogramm, das hängt dann damit zusammen mit der Finanzkrise und, ich sagte es vorhin schon, mit dem Absinken der Spendeneingänge. Das ist bedauerlich. Wir können unsere große Arbeit, die wir bisher aufgebaut haben, nur fortsetzen, wenn sich auch Bürger unserer Diözese für diese Stiftung finanziell engagieren. Das ist mein Hauptwunsch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Büttner und Frau Lampert, für diese ganz informative Sendung.
Nur die Spätabtreibung haben wir noch nicht.
Nee, da kommen wir jetzt leider nicht mehr zu, Frau Büttner. Wir müssen Sie noch einmal einladen.
Ich danke Ihnen. Ja, und dann, wenn ich das sagen darf, auch bitte noch zu der Stammzellforschung. Sie wissen ja, dass also die Japaner da im Vormarsch sind bei Entwicklung der induzierten pluripotenten Stammzellen. Und das bedarf aber einer ganz eingehenden Erörterung und Darlegung.
Frau Büttner, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und Frau Lampert, wir bleiben an diesen Themen selbstverständlich dran. Sie sind Bestandteil unseres Senders und natürlich uns ein Herzensanliegen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die ganz rege Beteiligung, die Anregungen und Fragen. Weitere Informationen zur Sendung und auch die Kontaktdaten erhalten Sie bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung als Podcast downloaden und sich noch einmal anhören unter der Internetadresse www.horeb.org. Eine CD können Sie bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Mir bleibt es, mich von Ihnen zu verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Berlin grüßt Sie ganz herzlich Ihre Katja Karif.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole: 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.